Gottes Gruß, Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr diese Geschichte, in der Jesus mit seinen Jüngern auf einem Boot unterwegs ist und das Boot plötzlich in schwere Seenot gerät? Kennt ihr die Geschichte? Jesus schläft auf dem Boot, während seine Jünger in Panik geraten. Sie wecken Jesus. Jesus steht auf, stillt den Sturm und fragt die Jünger, was die ganze Aufregung denn eigentlich soll. Warum sie nicht glauben? Warum sie nicht vertrauen? Kennt ihr diese Geschichte? Genau darüber werde ich heute nicht predigen. Aber direkt nachdem Jesus diesen wilden Sturm gebändigt hat und alle an Land gehen, begegnet Jesus einem wilden Mann, der von niemandem gebändigt werden konnte. Es ist eine Begebenheit, mit der man sich nicht so sehr identifizieren kann, weil das in unserem Umfeld selten vorkommt. Es ist aber trotzdem erstaunlich, wie viele Lehren wir uns aus dieser Begebenheit ziehen können. Lass uns erstmal die Geschichte lesen. Drei Evangelien berichten von dieser Begebenheit. Wir wollen uns mit dem Bericht aus Markus 5, Vers 1 bis 20 beschäftigen, da das Geschehen dort am besten geschildert wird. Und das, was in den anderen Evangelien ergänzend mitgeteilt wird, werde ich euch dann erwähnen. Ich lese euch vor Markus 5, Vers 1 bis 20. Als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasener erreichten und Jesus eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch an den Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in den Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hatte er Jesus von Weitem gesehen, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem Dämonen befohlen: Verlass diesen Menschen, du böser Geist. Da fragte ihn Jesus: Wie heißt du? Der Dämon antwortete: Mein Name ist Legion. Wir sind nämlich viele. Er flehte Jesus an: Vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidet eine große Herde Schweine. Lass uns in die Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt verließen die bösen Geister den Mann und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte den Abhang hinunter in den See und ertrank. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten in der Stadt und den umliegenden Dörfern, was geschehen war. Von überall her kamen Leute gelaufen, um sich selbst zu überzeugen. Sie sahen den Mann, den die vielen Dämonen gequält hatten. Er war ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Ganz ruhig saß er neben Jesus. Und das, obwohl so viele Dämonen ihn in ihrer Gewalt gehabt hatten. Da wurde ihnen unheimlich zumute. Diejenigen aber, die alles mitgesehen haben, erzählten, wie der Besessene geheilt wurde und was mit den Schweinen geschehen war. Daraufhin baten die Leute Jesus, er möge ihre Gegend wieder verlassen. Jesus wollte gerade in das Boot steigen, als ihn der Geheilte bat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte: Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und berichtete im ganzen Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten. Wir können in der Bibel immer wieder Stellen finden, in denen Jesus schwer kranke Menschen heilt. Wir lesen von Menschen, die verzweifelt, krank und zerbrochen sind. Als Jesus ihnen begegnet, erfahren sie Heilung. Zerbrochenes wird repariert. Sie haben neue Hoffnung nach der Begegnung mit Jesus. Das sind Beispiele, mit denen wir uns sehr leicht identifizieren können. Weil das machen wir auch oft in unserem Leben durch. Wir sind krank, Wir verzweifeln auch mal. Wir zerbrechen auch an bestimmten Situationen in unserem Leben. Wer von euch war schon mal krank und kann sagen, dass Jesus ihn geheilt hat? Amen. Wer von euch kann sagen, dass er mal verzweifelt war, dass er mal Angst hatte und Jesus ihn von jeder Verzweiflung und jeder Angst freigemacht hat? Amen. Wer von euch war schon mal zerbrochen und desillusioniert und Jesus hat dich wieder aufgerichtet, dich wieder aufgebaut und dir ein neues Ziel gegeben? Amen. Und einige. Das sind Dinge, mit denen wir uns identifizieren können. Aber ein Mann, der von einem Dämon besessen ist, wie oft haben wir es schon mit Dämonen zu tun? Eigentlich jeden Tag, aber dazu kommen wir noch. Diese Begebenheit können wir nur schwer nachvollziehen, anders als bei den Beispielen, die ich zuvor aufgezählt habe. Warum ist das so? An einem Donnerstagabend in der Gebetsstunde haben wir mal dazu eine gute Erklärung bekommen von unserem Missionar Paul, als er über Indien berichtet hat. Die Frage war, warum manifestieren sich solche Erscheinungen eher besonders in Asien als in westlichen Gegenden? Dort, wo viel Götzendienst betrieben wird, da sind auch viele Dämonen. Dämonen waren mal Engel, die mit dem Teufel gemeinsam verbannt wurden. Sie wollten die Anbetung, die nur Gott zustand, auch für sich beanspruchen. Überall, wo also Götzen gebildet und verehrt werden, werden diese Dämonen angebetet. Sie fühlen sich dort zu Hause. Denn sie bekommen dort all die Anbetung und die Opfergaben, die die Menschen an Götzen richten. Die Menschen beten, ohne meistens zu wissen, böse Dämonen an. Ich sage euch, auch wenn wir im ersten Blick nichts mit dieser Begebenheit anfangen können, können wir uns doch sehr viel daraus ziehen. Wir können sogar messen, wo wir uns gerade persönlich befinden im Glaubensleben. Aber dazu kommen wir gleich. Jesus sagt zu den Jüngern im Kapitel zuvor, lasst uns über den See ans andere Ufer. Dieser Satz klingt so, als würden wir sagen, lass mal los zu Netto oder zu Lidl oder Edeka oder Aldi. Aber Bibelforscher haben herausgefunden, dass es nicht so eine einfache Sache für Juden war, mal so über den See ans andere Ufer zu fahren. Das Gebiet auf der anderen Seite vom Ufer war für die Verehrung von Götzen bekannt. Das Gebiet wird in der Bibel das Gebiet der 10 Städte genannt. Es war ein Gebiet, das Juden gemieden haben. Ein Gebiet, in dem böse Geister waren. Das war möglich, weil dort Götzenanbetung stattfand. Die Menschen dort haben für solche Dämonen eine Plattform gebildet. Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Stehlen, schlachten, vernichten. Das sind die Aufgaben des Feindes. Der Vers geht aber noch weiter. Jesus sagt, ich bringe Leben und dies im Überfluss. Wir erleben hier einen Mann, der voll im Besitz der Dämonen ist. Er wird voll und ganz von ihnen kontrolliert. Stehlen, schlachten, vernichten. Sein Leben wurde ihm gestohlen. Er wohnt in Höhlen, dort, wo tote Menschen beigesetzt werden. Er lebt in der Dunkelheit, ist nackt. Ständig fügt er sich Verletzungen zu und sicherlich auch anderen. Nachts rennt er herum, er führt ein rastloses Leben. Keine Ruhe, kein innerer Frieden. Er besaß eine übernatürliche Kraft, dass er Ketten auseinanderreißen konnte, wenn er gefesselt wurde. Wir lesen, er hat mit Steinen auf sich selbst eingeschlagen. Er wird regelrecht geschlachtet. Beziehungen wurden vernichtet. Keine Freunde, keine Familie, isoliert in der Einsamkeit. Verstoßen von der Gemeinschaft. Am Rande der Gesellschaft. Das ist das, was der Feind mit ihm gemacht hat. Stehlen, schlachten, vernichten. Wir erleben das hier in einer extremen Form. Er hat ihm alles gestohlen, er schlachtet ihn und vernichtet alles Gute in seinem Leben. Aber Jesus bringt Leben, Leben im Überfluss. Und Jesus hält sein Wort. Wie wir bereits gelesen haben, befreit er diesen Mann von den Dämonen. Der Feind, der zum Stehlen, Schlachten und Vernichten gekommen ist, trifft hier auf Jesus, der gekommen ist, um Leben im Überfluss zu geben. Und es passiert, was passieren muss. Jesus gewinnt. Ich möchte heute auf einige Charaktere eingehen, die in dieser Begebenheit dabei sind. Nicht alle, aber einige. Die Dämonen, das Volk, der befreite Mann, und dann werde ich noch zu Jesus etwas sagen. Ich werde euch die genannten Charaktere erst einmal aufzeigen und dann werden wir schauen, inwieweit das Wissen für uns relevant ist. Welche Lehren wir uns daraus ziehen können. Erstens, die Dämonen. Als Jesus mit seinen Jüngern an Land kommt, läuft der besessene Mann sofort auf Jesus zu. Der Dämon spricht: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Höchsten? Es ist eindeutig, dass hier der Dämon aus ihm spricht. Denn der Dämon erkennt Jesus als den, der er ist, als Sohn Gottes des Höchsten. Das, was seine Jünger nicht erkennen, obwohl sie Tag und Nacht mit ihm sind und erleben, was er tut, das erkennen die Dämonen sofort. Denn sie kennen Jesus, sie wissen, wer er ist. Jesus fragt den Dämonen nach seinem Namen. Der Dämon antwortet: Mein Name ist Legion, wir sind nämlich viele. Das Wort Legion umschreibt auch eine Einheit einer Armee mit ungefähr 4.000 bis 6.000 Soldaten. Es müssen sich also 4.000 bis 6.000 Dämonen in diesem Mann befunden haben. Dieser Mann war nicht mehr er selbst. Er hatte keine Ruhe. Er war gequält und am Ende. Wie konnte das passieren? Wie war das überhaupt möglich? 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dieser Mann hat sich durch seinen Götzendienst gegen Gott aufgelehnt und wurde zum Knecht des Teufels. Jesus ist aber gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Die Dämonen kennen Jesus und seinen Auftrag. Und jetzt kommt was Interessantes. Vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Nicht weit entfernt an einem Abhang weidete eine große Herde Schweine. Lass uns in diese Schweine fahren. Die Dämonen beten zu Jesus. Die Dämonen wissen, dass ohne Gebet nichts läuft. Wissen wir das auch? Sie wissen, dass wenn Jesus sagt, sie müssen den Mann verlassen, dass sie dann keine andere Wahl haben. Es ist hier sofort klar, wer die Autorität hat. Und das ist Jesus allein. Ohne die Erlaubnis von Jesus können sie nirgends hin. Jesus erlaubt es ihnen. Jesus erhört ihre Gebete. Die Dämonen fahren in die 2000 Schweine und lassen die Schweine ertrinken. Hier wird sichtbar, welche eine zerstörerische Kraft im Wirken des Teufels steckt. Es wird aber auch klar, dass Jesus die Autorität hat über jede Situation. Auch über knapp 4.000 bis 6.000 Dämonen, die ihr Unwesen treiben. Die Dämonen, die damals gewütet haben, gibt es auch heute noch. Es sind viel mehr als 6.000. Sie treiben dort ihr Unwesen, wo Menschen ihnen den Platz dazu geben. Da, wo Menschen sich zu Okkulten, Wahrsagereien, Horoskopen und den ganzen neumodernen spirituellen Erlebnissen und zu den Götzenanbetungen hinreißen lassen, da fühlen sich Dämonen wie zu Hause. Sollten wir jetzt aber Angst haben? Denn sowas passiert doch in unserer Umgebung ständig. Sind wir jetzt in Gefahr? Nein. Denn Jesus hat die Autorität über alles und zu jeder Zeit. Amen. Da, wo der Heilige Geist ist, da ist kein Platz für Dämonen. Da, wo das Licht ist, da kann die Dunkelheit nicht bestehen. Wir als seine Kinder stehen unter seinem Schutz. Amen. Daher ist die Buße, die Absage vom sündigen Leben, das Bekenntnis zu Jesus und die Taufe im Wasser durch den Heiligen Geist so wichtig. In diesem Prozess findet etwas hoch Übernatürliches statt. Wir werden innerlich reingewaschen und versiegelt. Und was Gott versiegelt, kann durch niemanden aufgebrochen werden. Amen. Egal, was vorher war, muss dann weichen. Gott hat so den Weg geschaffen, für jeden Menschen frei zu werden und sich von Gott allein erfüllen zu lassen. Und sobald Jesus in deinem Herzen ist und du ihn Herr sein lässt über alle Bereiche in deinem Leben, da ist kein Platz für das Böse. Das war's soweit zu den Dämonen. Kommen wir zu dem Volk. Nachdem all das passiert ist, rennen die Schweinehirten in den Ort und erzählen dem Volk, was passiert ist. Das Volk eilt herbei und sieht dann den besessenen Mann. Sie sehen den ihnen bereits bekannten besessenen Mann. Der sitzt jetzt aber bekleidet und geheilt da neben Jesus. Keine Anzeichen von einer Besessenheit. Wir lesen, dass die, die alles gesehen haben, dem Volk davon berichten. Auch das mit den Schweinen. Und das Volk reagiert nicht gerade sehr freundlich. Sie wollen, dass Jesus weggeht. Und Jesus erfüllt auch ihnen auch diese Bitte. Er steigt in das Boot und geht weg. Was hat sich in den Menschen dort abgespielt, die gesagt haben, Jesus soll wieder weg? Hat ihnen Jesus eigentlich nicht etwas Gutes getan? Sie haben ständig in Angst gelebt. In einem anderen Bericht über die Begebenheit steht, dass niemand diesen Weg entlang gehen konnte, weil jeder Angst hatte vor den Besessenen. Sie haben diesen Weg gemieden. Sie müssten auf ein Stück Land verzichten aufgrund ihrer Angst. Sie haben versucht, etwas dagegen zu unternehmen, aber sie haben es nicht geschafft. Der Besessene hat die Ketten, die ihm angelegt wurden, immer wieder auseinandergerissen. Sie haben irgendwann aufgegeben. Sie haben sich mit der Situation abgefunden. Sie sind einen Kompromiss eingegangen. Da war jemand, der ihnen alles geben konnte, was sie brauchten. Und er hat es ihnen klar und deutlich bewiesen. Sie wollten ihn aber nicht. Weil Befreiung auch etwas mit Veränderung zu tun hat. Man wird herausgerissen aus alten Gewohnheiten und Ritualen. Sie lehnen Jesus ab. Kommen wir zu dem befreiten Mann. Als das Volk Jesus bittet zu gehen, erfüllt Jesus diese Bitte und steigt in das Boot. Aber der befreite Mann eilt zu ihm und sagt, er möchte mit ihm kommen. Wir lesen, aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Er sagte, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Da ging der Mann weg und berichtete im ganzen Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Der besessene Mann wird nach seiner Befreiung zu einem Evangelisten. Das ist die Veränderung, die eintritt, wenn Befreiung geschieht. Es muss weitergegeben werden. Jesus hat sich schon was dabei gedacht, als er ihm gesagt hat, er soll bleiben. Diese Menschen in diesem Gebiet haben jede Nacht die Schreie von diesem Mann gehört. Sie haben die Verletzung gesehen, die er sich zugefügt hatte. Die Menschen haben ihn gefesselt mit Ketten und haben gesehen, wie dieser Mann die Ketten auseinandergerissen hat. Und jetzt sollten alle von ihm persönlich hören, was Jesus getan hat. Das war soweit zu dem befreiten Mann. Kommen wir zu der wichtigsten Person in dieser Begebenheit, Jesus. Bevor ich wusste, dass ich heute predige und bevor ich überhaupt wusste, dass ich über dieses Thema predige, bin ich auf einen Bibelvers gestoßen, Hebräer 12, Vers 29. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Ich wollte es auf unserer Webseite posten und einen Text dazu schreiben, aber ich bin nicht dazu gekommen. Als ich mich aber mit dieser Thematik beschäftigt habe, dachte ich, genau das ist doch hier passiert, was in diesem Vers steht. Ich sehe in dieser Begebenheit das Feuer, dem so einiges nichts standhalten konnte. Ich habe euch zu Beginn gesagt, wir haben eigentlich jeden Tag mit Dämonen zu tun. Es gibt da eine unsichtbare Welt. Die Welt, in der Jesus rund um die Uhr Siege für uns einfährt. Wir werden rund um die Uhr vor Gefahren geschützt. Was ist die Aufgabe des Feindes? Stehlen, schlachten, vernichten. Wir bekommen hier im Westen die Manifestation nicht so intensiv mit, aber auch hier gibt es Angriffe. Du sollst dich jetzt nicht auf die Suche machen und hinter jedem und allem einen Dämon vermuten. Das ist nicht unsere Aufgabe, das macht auch keinen Sinn. Es ist aber wichtig, dass wir prüfen, was in unserem Leben los ist. Fühlst du dich wirklich frei oder bist du rastlos und wirst gescheucht? Hast du Frieden in deinem Leben? Falls das nicht so ist, bedeutet das nicht automatisch, dass ein Dämon in dir ist. Der Feind versucht von außen Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Er weiß, dass wir versiegelt sind, er versucht es aber trotzdem wieder. Jesus persönlich wurde versucht. Wir werden auch immer wieder versucht. Bei uns macht sich das bemerkbar, indem wir ein rastloses Leben haben, ein gehetztes Leben, von einem Problem zum anderen. Es fällt uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Wir haben in keinem Bereich in unserem Leben Frieden. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Und als dieses Feuer über den See an das andere Ufer gefahren ist, sollte diese Flamme in diesem Sturm und unter den Wassermassen ausgelöscht werden. Wir beten einen Gott an, der einen glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Er ist das Feuer, das die schwach gewordenen wieder neu entflammt, hell leuchten lässt. Wenn er spricht, dann brennen Herzen neu auf. Er ist die Lichtquelle. Die Finsternis kann diese Flamme nicht auslöschen. In dieser Begebenheit sehen wir, dass so einiges von diesem Feuer nicht standhalten konnte. Wenn der Feind versucht, in unser Leben zu pfuschen, dann tut er es nicht offensichtlich. Jesus fragt den Dämon zum Beispiel, wie er heißt. Der Dämon antwortet, mein Name ist Legion, wir sind nämlich viele. Daraus wird klar, okay, es sind viele Dämonen in einem Menschen. Aber so richtig nachvollziehbar für uns oder begreifbar wird das Ganze oder für die Personen, die auch dabei waren, doch erst als 2000 Schweine in den Tod getrieben werden. So nebenbei, Schweine können schwimmen. Es war die üble, negative Kraft, die sie getötet hat. Das Feuer hat in diesem Moment das wahre Ausmaß der Werke des Feindes offenbart. Wir merken nicht immer, wenn der Feind uns angreift. Oft wiegt er uns in Sicherheit. Wir denken, wir machen alles richtig. Es gibt eine einzige Lösung, um immer wieder zu prüfen, ob du auf den Wegen von Jesus gehst. Frage Jesus auf jeden Tag aufs Neue, ob das, was du tust, seinem Willen entspricht. Das Feuer von damals ist heute nicht weniger geworden. Dieses Feuer zeigt uns immer wieder, was nicht in Ordnung ist, wo wir handeln müssen. Er tut es durch das Wort, er tut es durch Predigten, er tut es in deiner persönlichen stillen Zeit. Aber oft ist das, was dem Feuer nicht standhält, das, was wir uns eigentlich zum Schutz um uns herum aufgebaut haben. Es sind meistens die Kompromisse, die weggebrannt werden. Es ist meistens die Komfortzone, die weggebrannt wird. Die alternative Realität, die wir um uns herum aufgebaut haben. So wie damals bei Adam und Eva, als Gott ihnen nach dem Sündenfall begegnet ist. Es sind die Rituale, es sind die Dinge, die wir ja immer schon so gemacht haben und bloß nicht ändern wollen. Es sind die Ängste vor einer Umstellung. Manchmal ist es auch Faulheit. Manchmal ist es auch die Furcht, die Kontrolle aus der Hand zu geben und sich leiten zu lassen vom Heiligen Geist. Denn unser Gott ist wie ein Feuer, dem nichts standhalten kann. Das Volk in unserer Begebenheit ist Kompromisse eingegangen. Sie haben sich damit arrangiert. Sie haben versucht, etwas dagegen zu tun, aber sie haben aufgegeben. Frage Jesus, wie es bei dir aussieht. Schau, was das Feuer niederbrennt. Sei dann aber auch mutig, es zu akzeptieren. Sei nicht wie das Volk. Lehne Jesus nicht ab, wenn er dir die Wahrheit offenbart. Lehne Jesus nicht ab, wenn er dir die Realität aufzeigt. Ich möchte dich ermutigen, diese persönliche Beziehung einzugehen. Jesus ist der beste Freund, den wir uns vorstellen können. Das Volk lehnt Jesus ab und schickt Jesus weg. Jesus geht weg, aber wir können lesen in den nächsten Kapiteln, er kommt noch mal wieder. In der Zwischenzeit passiert etwas. Der Befreite hat den Auftrag, das, was ihm geschehen ist, weiterzuerzählen. Er tut es, er erzählt sein Zeugnis. Das Ergebnis, in den weiteren Kapiteln können wir es lesen. Jesus kommt nochmal zurück in das Gebiet der 10 Städte. Er ist dann aber nicht mehr nur noch am Ufer, am Rande, er ist mitten in dem Gebiet. Die Menschen bringen ihm die Kranken. Es versammeln sich 5000 Menschen um ihn herum, um ihm zuzuhören. Diese 5000 macht Jesus satt mit nur 5 Broten und 2 Fischen. Die, die ihn weggeschickt haben, sitzen jetzt da und hören ihm zu und essen mit ihm. Sie haben Gemeinschaft mit ihm. So wie das Volk Jesus abgelehnt hat, hat die gesamte Menschheit Jesus auf eine grausame Art und Weise abgelehnt. Jesus ist nach seiner Auferstehung gegangen. Aber er wird wiederkommen. Amen. So wie er ein zweites Mal auf die andere Seite des Ufers gefahren ist, wird er auch wieder auf die Erde kommen. Wir haben bis dahin, wie der befreite Mann, einen Auftrag. Wir sind befreit durch seine Gnade. Durch sein Erbarmen dürfen wir uns dazuzählen. Wir wissen aber auch, dass sein Erbarmen niemals aufhört. Dieses Erbarmen ist auch für die Menschen da, die ihn ablehnen. Jeden Morgen, den wir aufwachen, ist Gottes Erbarmen für die Verlorenen und Gottes Treue zu seinem Wort immer wieder aufs Neue da. Jeden Morgen, den wir aufstehen dürfen, haben wir diesen Auftrag, den Menschen zu erzählen, was uns passiert ist. Oft hören wir diesen Ausdruck, wir leben nur einmal. Jugendliche sagen oft YOLO, bevor man etwas Ungewöhnliches tun möchte. You only live once. Du lebst nur einmal. Wenn ich mir unseren Jahresvers anschaue, wird mir klar, dass wir nicht nur einmal leben. Jeder Tag, den wir aufstehen, ist seine Gnade und sein Erbarmen neu. Es ist seine Gnade, dass wir leben dürfen, obwohl wir immer wieder versagen. Wir leben nicht nur einmal, wir leben jeden Tag neu. Jeder Tag ist eine neue Chance. Eine neue Gelegenheit, unser Zeugnis zu verkündigen. Jeder Tag eine neue Gelegenheit, die Gnade und das Erbarmen, von dem wir profitieren, an andere Menschen weiterzugeben, die es noch nicht tun. Wir leben nicht nur einmal, wir leben jeden Tag neu. Aber wir sterben nur einmal. Wer kann dir garantieren, dass du den morgigen Tag auch erleben wirst? Wer gibt dir die Garantie dafür? Niemand. Das liegt allein in Gottes Hand, dass wir morgens unsere Augen aufmachen. Es sollte also nicht YOLO heißen, sondern YODO. You only die once. Du stirbst nur einmal. Mit diesem Wissen würden wir niemals unsere Zeit verschwenden für Unwichtiges. Es ist allein seine Gnade. Ein Geschenk, jeden Morgen aufzustehen. Der befreite Mann hat es verstanden und hat es genutzt. Wie sieht es bei uns aus? Ich habe euch zu Beginn einige Fragen gestellt. Wer von euch war schon mal krank und kann sagen, dass Jesus ihn geheilt hat? Da haben einige ihre Hand hochgehoben. Wer von euch kann sagen, dass er mal verzweifelt war, dass er mal Angst hatte und Jesus ihn von der Verzweiflung und jeder Angst freigemacht hat? Wer von euch war schon mal zerbrochen und desillusioniert und Jesus hat dich wieder aufgerichtet, dich wieder aufgebaut und dir ein neues Ziel gegeben? Jeder von euch hat ein Zeugnis. Euer Zeugnis hat Kraft in sich. Euer Zeugnis ist die Fortsetzung des Evangeliums in eurem persönlichen Leben. Ihr seid ein Teil des Evangeliums. Wir haben gesehen, dass ein Zeugnis die Kraft in sich hatte, 5000 Menschen und sicherlich noch weitere, viel weitere für Jesus zu mobilisieren. Da draußen gibt es so viele Menschen, die es auf ihre eigenen Wege versuchen, mit dem Leben klarzukommen. Das, was sie herausfordert, versuchen sie in Ketten zu legen. Aber das hat alles keinen Bestand. Sie gehen Kompromisse ein. Die Probleme kehren immer wieder zurück. Die Ketten, die sie anlegen, haben keine Wirkung. Teilst du dein Zeugnis mit anderen Menschen? In deinem Zeugnis steckt die Lösung. In deinem Zeugnis ist Jesus. Und da, wo Jesus ist, da entfaltet sich die Kraft des Evangeliums. Nicht unsere Kraft oder unser Können. Was sind wir schon? Sondern die Kraft Gottes. Seine Autorität, vor der das Böse schweigen und gehorchen muss. Sein Licht in der Dunkelheit. Sein Licht. Jesus rüttelt wach. Jesus erschüttert die Lügengebäude und Ausreden, die wir um uns herum aufgebaut haben. Die Kraft von Jesus hat nicht nachgelassen. Das Feuer brennt immer noch. Und niemand kann es jemals auslöschen. Der Heilige Geist hat klar und deutlich zu dir gesprochen. Das Feuer hat das verzerrt, was nicht mehr sein soll. Bau es nicht wieder auf. Lass dich auf Jesus und seinen Auftrag ein. Wir werden heute das Abendmahl feiern. Was tun wir dabei? Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Wir erinnern uns daran, dass sein Körper für uns hingegeben wurde und sein Blut vergossen wurde für unsere Sünden. Wir feiern diese Handlung der Gnade, die damals stattgefunden hat. Jesu Blut hat seine Kraft nicht verloren. Durch die Narben von Jesus werden heute noch viele Menschen geheilt. Amen. Geh für einige Minuten in die Stille und setze dich mit dem auseinander, was der Heilige Geist dir aufgezeigt hat. Wo musst du aus deiner Komfortzone? Wo bist du faule Kompromisse eingegangen? Erinnere dich an das, was du mit dem Herrn erlebt hast. Erinnere dich an dein Zeugnis. Jesus wird nochmal über den See an die andere Seite des Ufers fahren. Jesus wird nochmal zurückkommen. Wie viele wird er dann um sich herum haben? Diese Verantwortung hat er uns gegeben, dir und mir. Lass uns für ein paar Minuten in die Stille gehen, bevor wir zum Abendmahl gehen. Setze dich mit dem auseinander, was Jesus dir durch den Heiligen Geist zeigt. Amen.